Was haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war?
Tor.
Putscht die Mannschaft nach vorne. Reinke.
Nein!
Der Ausgleich. Leverkusen ist wieder drin.
Und der Ball ist drin. Und Leverkusen führt mit 4:3.
Lozada gegen Vollmond. Der rudert mit den Armen. Lozada verschießt. Leverkusen gewinnt den Europapokal.
Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zur letzten Folge des Kreuzverhörs, zur letzten Folge, bis der Bayer deutscher Meister ist. Das ist die letzte Folge, Leute. Also sehr wahrscheinlich, ne? Ist jetzt eine sehr offensive Anmoderation, aber ich denke, in der Situation aktuell können wir uns das mal erlauben. Oder ich erlaube es mir einfach, wer damit nicht klarkommt. Ja, sorry. Ja, die Folge Nummer 70 ist es geworden, die sehr, sehr wahrscheinlich die letzte Folge vor dem Tag X markiert. Und ja, diese Folge ist schon mit einigen Problemen gestartet. Um das mal kurz zusammenzufassen, Borsi ist nicht am Start, der kann heute leider nicht. Michel wäre eigentlich am Start gewesen, allerdings hat er so kacke Probleme mit seinem Mikro gerade, dass es einfach nicht funktionieren will. Er hört sich an wie Mr. Roboto, frisch aus dem Labor. Und ja, wir kriegen das irgendwie nicht gebacken. Oder irgendwas ist da auf jeden Fall im Argen, wahrscheinlich Mikro kaputt oder so. Und ja, das Ganze hat sich dann da auch erledigt. Ist natürlich super ärgerlich, dass das jetzt in dieser Folge passiert ist, dass wir jetzt hier nur in Anführungsstrichen zu zweit sitzen. Aber am Ende ist es so, besser zu zweit als gar nicht. Und deswegen begrüße ich den Marcel in dieser kleinen Runde. Marcel, bist du bereit? Bist du bereit für diese Woche, für diesen Tag?
Grüß dich, Ziege, und Grüße an alle da draußen, an alle zukünftigen deutschen Meister. Ja, ich glaube, bereiter als ein Bayer-Fan kann man nicht sein für diesen Titel, ne? Also 20 Jahre oder länger warten wir da drauf und am Sonntag ist es dann möglicherweise endlich soweit.
Das ist wahr. Bereiter kann man eigentlich nicht sein. Aber es fühlt sich trotzdem noch mega surreal an, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es noch so. Ich bin noch nicht so 100% so. Also ich warte immer noch irgendwie darauf, dass einer hier so Klick macht oder mit der Hand knipst, mit dem Finger schnipst und ich aufwache und es ist irgendwie 2024. Wir spielen um Platz 6 um die Euroleague. Ich weiß nicht, aber es ist alles noch so unreal.
Ich schwöre es dir, genau so ist es. Hätte vor der Saison einer gesagt, schreib mal bitte dein Traumszenario auf, wie du die Saison gerne hättest, dann hätte man es nicht so geil schreiben können, wie es momentan läuft, würde ich behaupten. Ja, also vor allen Dingen dann brichst du dir in deiner ganzen Laufbahn, sage ich mal, ein ab, Meister zu werden, schaffst es immer nicht und jetzt so deutlich und so dominant, das gibt es eigentlich keine Worte für, ehrlich gesagt.
Nee, da gibt es wirklich keine Worte für, vor allem, was das Krasse ist halt an der ganzen Sache, finde ich persönlich so, es ist halt zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise gefährdet gewesen jetzt die letzten Monate, ne? Also du hast ja nicht mal einen Moment daran gezweifelt, dass diese Mannschaft das so noch weiter durchziehen kann bis zum Ende oder sagen wir bis zu dem Tag, wo es dann fix ist. Das ist halt das Krasse, ne? Also wir haben uns halt überhaupt keine Ausrutscher erlaubt. 9 Bundesliga-Siege in Folge jetzt, seit dem Unentschieden gegen Gladbach gewesen sein. Also wirklich die Art und Weise, wie das jetzt dieses Jahr passiert, ist halt, ja, die ist halt wirklich, das kann man halt nicht in Worte fassen. Und der Michel hat es auch vorhin oder eben gesagt in der ersten oder gefühlt in der 7. Aufnahme, hat es auch nochmal gar nicht wiederholt, die Worte einfach mal jetzt für ihn. Er hat gesagt so, ja, das werden wir so nie wieder erleben. Und er hat recht, wir haben das ja auch in der letzten Folge schon gesagt, das, was wir jetzt hier gerade erleben, werden wir wahrscheinlich so nie wieder erleben. Mit fast 20 Punkten bei 6 ausstehenden Spielen vorne weg zu sein. Und wir haben ja noch nicht mal darüber geredet, dass wir auch im Pokalfinale stehen. Das ist ja heute die Folge auch, wo wir über Düsseldorf reden. Wir stehen auch im Pokalfinale noch. Und Euroleague ist auch noch da. Also ja, es ist wirklich geisteskrank. Ich kann nicht mehr, ey. Wirklich, es ist krass.
Vor allen Dingen, Pokal ist ja genau dasselbe, ne? Also da hast du dir absolut keine Blöße gegeben. Wir gehen da natürlich gleich noch näher drauf ein, so, aber da ist ja gar kein Zweifel dran gewesen, dass wir ins Finale kommen und ich habe auch keine Zweifel, dass wir das Ding auch holen werden, um es jetzt mal so deutlich zu sagen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe auch keine Zweifel daran. Ich glaube, wir werden, wie gesagt, gleich nochmal darüber reden, so, aber ja, dass wir als klarer Favorit in das Spiel gehen, sollte klar sein. Aber ich gehe auch davon aus, diese Mannschaft mit diesem Mindset, der Einstellung, mit diesem Hunger nach Erfolg, das ist ja, also ich glaube, Florian Wirtz hat nach dem Halbfinale gegen Düsseldorf hat er gesagt, so. Ja, also nach dem Motto so jetzt umschrieben, ist es natürlich geil, dass wir jetzt im Finale sind, aber damit haben wir sowieso festkalkuliert, so nach dem Motto, das hat er wohl gesagt. Ich habe es auch nur ein Zitat gelesen. Und das zeigt ja auch einfach, dass diese Mannschaft einfach, das ist für die nicht selbstverständlich, weil da auch viel harte Arbeit hintersteckt, aber die Mannschaft geht mit so einem Selbstverständnis daran, dass das einfach dann auch ja, umgesetzt wird, was für die halt dazugehört, so, ne? Also es war für die halt klar, klar gehen wir ins Finale, klar gewinnen wir den Pokal. So, und das machen die halt jetzt gerade, das setzen die halt um. Ja, aber wie gesagt, ja.
Ja, so ist es. Und ich glaube, mit derselben Einstellung werden die auch Sonntag in das Spiel gehen. Und ich muss ja sagen, dass ich eigentlich die ganze Rückrunde so ein bisschen pessimistisch noch war. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Grundnatur von einem Leverkusener, der so ein bisschen was erlebt hat. Aber die Mannschaft zeigt ja jede Woche wieder, was sie in der Lage ist zu leisten. Und dass man einfach auch ein bisschen Vertrauen reinsetzen kann, dass die die Leistung jede Woche wieder abrufen. Also da ist ja nicht mal ein Wackler drin gewesen. Ich sag mal jetzt leistungstechnisch, klar, die Ergebnisse waren teilweise knapp, aber es war ja jetzt kein Spiel, wo du sagst, das musst du eigentlich verlieren. Und das ist das Krasse, so diese Konstanz an Leistung, ne?
Ja, absolut. Die Konstanz ist, ich meine, wir brauchen nicht überreden. Wir kennen ja jetzt alle die Anzahl an Spielen, die wir nicht verloren haben. Das letzte Mal verloren haben wir in Bochum im Mai 2023. Das ist quasi ein Jahr her. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. So, ne? Also insgesamt einfach, ich sag mal so, warum du wahrscheinlich auch dieses, einerseits natürlich die Historie, die wir haben, mit diesen unzähligen Malen, wo wir den Titel verspielt haben oder nicht Titel verspielt haben, aber Vizemeister wurden oder auch auf einem guten Weg waren und dann ist es dann wieder doch nicht passiert. Es ist einfach so, keine Ahnung, ich glaube aber auch, dass dieser Demut, ich nenne es einfach mal Demut und nicht Pessimismus, ich nenne es einfach Demut, ich glaube, dass das einfach auch gut getan hat. Ich glaube, dass gerade dieses Denken, was die Mannschaft hat oder auch was der Trainerstaff hat mit um Alonso rum, dieses in Blocks Denken, von Spiel zu Spiel Denken, dass gerade das auch so ein bisschen auf die Fans abgefärbt hat, weil man das eben auch so offen kommuniziert hat seitens des Vereins. Auch Rolfes hat das ja öfters mal wiederholt dann auch, wenn er in der Öffentlichkeit war, Doppelpass und so weiter. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen abgefärbt auf die Fans und ich glaube, das hat auch, ich sage mal jetzt nicht, dass es ein Faktor war, aber ich glaube, es hat uns allen gut getan, dass wir so gedacht haben. Wir waren ja hier selber sehr zurückhaltend, was darüber reden anging, bis jetzt vielleicht zur letzten Folge und jetzt spätestens dann heute, aber es ist ja auch klar, dass das jetzt bei uns auch dann ein bisschen anders ist. So, ich denke einfach, oder ich glaube einfach, dass das, wie gesagt, auch dem ganzen großen Ganzen gut getan hat, dass wir da auch so ein bisschen, wie gesagt, demütig waren.
Definitiv, sehe ich genauso. Also die Mannschaft hat das ja auch richtig verinnerlicht, ne? Also jeder hat das, in jedem Interview hast du das gehört, der hat dir das richtig eingebläut und das ist genau die richtige Einstellung, von Spiel zu denken. Und das nächste Spiel ist das Wichtigste und was in 3 Wochen ist, da kann alles schon wieder anders sein. Und wie du sagst, die Fanszene hat es auch verinnerlicht. Also ich glaube, wir haben jetzt am Samstag das erste Mal Deutscher Meister wird nur der SVB gesungen, obwohl wir die ganze Zeit schon massenhaft Punkte eigentlich Vorsprung haben. Aber du willst als Leverkusen einfach nicht übermütig sein dann auch, ne?
Ne, weil wir auch einfach wissen, wie es laufen kann. Ne? Also ich meine, 2002 hatten wir auch, glaube ich, 3 Spiele vor Ende, 5 Punkte Vorsprung oder irgendwie sowas war es. Ich habe es schon verdrängt. Ja, und dann gewinnst du halt nur noch ein Spiel oder holst nur 4 von 9 Punkten oder wie auch immer und ja, wirst dann halt am Ende nur Zweiter. Und dieses Jahr war es ja auch lange so, dass wir jetzt, ich meine, diese 16 Punkte haben wir jetzt auch erst letzten 2 Wochen geholt. Ne? Vorher waren es ja, ich sag mal, nur 10 Punkte. Und da waren ja auch noch ein paar Spiele mehr. Also von daher ist das schon, glaube ich, ganz gut.
Ja, kleine Story dazu. Mein Schwiegervater hatte mir zum Geburtstag im Februar so eine Pappmeisterschale geschenkt zum Ausfalten, ne? So, und er hat gesagt, ja, nimm die mit ins Stadion, bla bla. Habe ich gesagt, nee, also viel zu früh, mache ich auf keinen Fall. Er war sich schon sicher, dass wir das Ding machen im Februar. Und ich glaube, Sonntag ist es soweit, dass eingeweiht wird.
Ja, wenn nicht jetzt, wann dann, ne?
Ist so.
Wenn nicht jetzt, wann dann, ohne jetzt hier irgend so ein komisches Lied zu zitieren, aber ja, ich denke jetzt diese Woche haben wir es alle verdient, einfach mal offen darüber zu reden und auch wenn das in der Mannschaft wahrscheinlich kein Thema ist, gerade im Hinblick auf das wichtige Spiel am Donnerstag, denke ich, dürfen wir das einfach jetzt auch mal machen und ja, ich würde sagen, wir starten mal in die Folge rein. Das Intro war jetzt schon gut lang genug, sag ich mal. Aber ja, es ist einfach auch so, ne? Aktuell ist halt einfach, es ist so diese Gefühlslage, das muss man auch irgendwie mal drüber reden. Wir können nicht hier nur über Spiele reden, über wie die Spiele waren und so weiter. Das ist alles im Prinzip ja jetzt gerade auch zweitrangig. Es geht ja einfach um das große Ganze. Und ja, aber wir wollen heute jetzt nicht nur über unsere Gefühle und sonst was quatschen, sondern wir wollen auch über die letzten 7 Tage reden und ja, wir gehen mal ein bisschen sanft in diese Folge rein und zwar mit einer schönen Nachricht, mit einer schönen Verkündung seitens des Vereins jetzt. Und zwar hat Lombo verlängert bis 2027, ist glaube ich für keinen wirklich überraschend. Niklas Lomb ist eine Vereinslegende, kann man schon sagen, irgendwo, wer hier 15 Jahre in diesem Verein ist, mit Unterbrechungen natürlich auch, aber wer hier fast anderthalb Jahrzehnte sein Leben verbracht hat, den kann man schon in diese Richtung rein einordnen. Auch wenn er jetzt hier noch keinen Titel geholt hat, was sich diese Saison Gott sei Dank ändern wird. Aber hat verlängert bis 2027, es macht Sinn einfach. Er ist immer da, wenn man ihn braucht, als dritter Torwart. Er ist sehr respektiert in der Kabine, ist ein Local Player auch, hat hier in der Jugend, wie gesagt, auch gespielt, ist irgendwo eine Identifikationsfigur, kommt ja auch hier aus dem Rheinland. Also da auf jeden Fall eine geile Entscheidung des Vereins, dass man das gemacht hat. Ich kann mir den, wie gesagt, habe ich glaube ich auch schon mal hier gesagt im Podcast, ich kann mir den auch gut vorstellen, dass er nach seiner Karriere irgendwie auch in Richtung Jugendtorwarttrainer geht oder so oder gar Torwarttrainer der Profis wird. Ich glaube, so ein Spieler, gerade was auch die Einstellung angeht und was auch die Art und Weise, wie er als Mensch in der Kabine auftritt oder überhaupt so auftritt, ist was, woran sich junge Spieler auch eine Scheibe abschneiden können.
Ja, definitiv. Also so Personen werden halt auch von der Öffentlichkeit komplett unterschätzt, sage ich mal. Ist ja jetzt nicht der Name, der dauernd in den Medien steht oder tolle Leistungen bringen kann, weil er halt nicht so oft auf dem Platz steht. Aber wie du sagst, in der Kabine mit Sicherheit sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, der hat sein Herz in Leverkusen gelassen. Und finde ich auch super, dass der jetzt nochmal ein paar Jahre bleibt.
Ja, sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Und ich glaube, da geht es auch fast, ich denke mal, da werden 99% der Bayer-Fans werden das ebenfalls so sehen. Und deswegen an der Stelle geht ein Gruß raus an Lombo und schön, dass du bleibst. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal reinstarten in die beiden Spiele. Fangen wir mit dem Düsseldorf-Spiel an, logischerweise. Ja, Finale, Berlin, ist gebucht. Ich sag mal so, um jetzt mal hier zu bleiben, Borsi ist ja heute leider nicht am Start, aber Borsi war sehr, sehr nervös vor dem Düsseldorf-Spiel. Und ich sag mal so, ich konnte es zum einerseits konnte ich so ein bisschen verstehen, weil es ging ja um sehr viel. Ne? Es war Halbfinale ist immer krass so. Und es war natürlich auch ein Gegner, der jetzt, sagen wir mal, ein bisschen besser war. Auch wenn es ein Zweitligist war, es ist ein Top-3-Zweitligist und haben davor auch den einen oder anderen guten Sieg geholt im Pokal, auch auf St. Pauli gewonnen und so weiter. Er war sehr nervös so. Und ich habe ihm auch zu ihm gesagt, Bausi, mach dir keine Sorgen, wir schießen dir heute aus dem Stadion. Nicht, weil ich irgendwie arrogant oder überheblich war, sondern weil ich mir einfach sicher war, dass diese Mannschaft mit der Mentalität, mit der Einstellung, auch mit den Leuten im Hintergrund, dass da nicht zu erwarten ist, dass uns hier sowas passiert wie vor ein paar Jahren gegen Kaiserslautern, wo wir hier mal rausgeflogen sind im Pokal, oder auch gegen Karlsruhe, oder auch die unzähligen Mal, wo wir auswärts rausgeflogen sind gegen unterklassige Teams. Ich konnte mir sowas einfach nicht, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich war mir relativ sicher, dass wir das Ding ziehen. Und du hast von der ersten Minute hast du eigentlich gemerkt, so, da ist für Düsseldorf heute nichts zu holen. Da ging nicht viel, oder da, was heißt, da ging nicht viel, sie hatten auch ein paar gute Chancen, aber du hast schon nach 3 Minuten die erste Riesenchance gehabt, wo Frimpong einen kleinen Ticken zu spät kommt, beziehungsweise der Düsseldorfer kurz vorher an den Ball kommt, sonst hätte es da schon geklingelt. 4 Minuten später war es dann soweit, ne? 7. Minute, 1-0, da war die Messe im Prinzip gelesen, kann man sagen, ne? Also ohne jetzt arrogant zu klingen, aber du hast gesehen, das ist einfach ein Klassenunterschied heute. Und Düsseldorf hat auch, finde ich, weiß nicht, wie du es siehst, vielleicht siehst du es anders, aber für mich hat Düsseldorf auch sehr, sehr, sehr nervös gewirkt und hat einen sehr komischen Start gehabt. Also, weiß ich nicht.
Ja, also die haben halt so ein bisschen ihr Glück in der Offensive gesucht und dachten, komm, wir pressen die mal. Das ist vielleicht so unsere einzige Möglichkeit, Fehler zu erzwingen und irgendwie ein Tor zu erzielen. Das haben aber schon einige Vereine die Saison versucht und bis auf Stuttgart sind die meisten kläglich gescheitert. Und man muss halt sagen, dass Düsseldorf dann doch nicht die Klasse von der Bundesligamannschaft hat und schon gar nicht von Stuttgart die Saison. Ich habe auch vorm Spiel gesagt, wenn wir ein frühes Tor machen, dann wird das sehr, sehr deutlich heute. Ein, zwei gute Möglichkeiten hatte Düsseldorf schon, aber das war halt auch nur, weil wir dann irgendwann ein, zwei Gänge runtergefahren haben, ne? Also für mich war das Spiel nach dem 1-0 auch gelaufen und da ging es eigentlich nur noch um die Höhe.
Ja, es hätte, wie gesagt, nach 20 Minuten hätte es schon 4-0 stehen können. Ne? Also du hast im Prinzip die Chance von Frimpong gehabt, wo der Düsseldorfer klärt, dann hast du das Tor gemacht, dann hast du noch eine Konterchance gehabt von Frimpong, wo er unsauber zurücklegt und dann hast du das 2-0 gemacht durch Adli, was auch top herausgespielt war von Tapsoba. Ne? Der Pass war super stark.
Auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Pressing von Düsseldorf mega läppsch war. Ne? Also ich habe mir das vorhin nochmal ganz genau angeguckt. Die standen, glaube ich, mit 7 Leuten bei uns am 16er. Davon haben 2 so halbwegs aktiv irgendwie versucht zu pressen. Und Tapsoba hat dann einen Pass einfach komplett durch die Zentrale, was so eigentlich das Erste ist, was dir beigebracht wird, was du niemals tun sollst. Aber da war halt einfach niemand. Spielt dann 20-Meter-Pass gefühlt durch einen eigenen Strafraum und Würz hat das ganze Spielfeld vor sich. Und am Ende stehen wir 4-2 in der Offensive gegen 2 Düsseldorfer und dann konnten sie sich quasi aussuchen, wen reinhaut, ne?
Ja, richtig, genau. Also ich sag mal so, ne, das Ding ist halt auch, wenn du...
10 Minuten vorher war ja auch schon so eine Chance, wo du eigentlich das 2-0 machen musst, wo Frimpong den quasi in den Rücken von 3 Spielern legt.
Hörst du mich eigentlich? Ich weiß, bin ich raus?
Ich höre dich, aber kommt es irgendwie zeitverzögert bei dir an oder so?
Nee, eigentlich nicht. Also wir haben gerade, wie gesagt, okay, technische Probleme. Es kann auch sein, dass hier der Server irgendwie ein bisschen Stress macht. Aber du hörst mich ganz normal, ne?
Ich höre dich ganz normal, ja.
Gut, sehr gut. Dann werde ich meinen Gedankengang jetzt mal kurz abschließen. Also wie gesagt, Düsseldorf hat, also meiner Meinung nach hat Düsseldorf so ein bisschen, also sie haben ja nicht irgendwie super offensiv gespielt. Ne? Also, du hast zwar gesagt, sie haben ihr Glück in der Offensive gesucht, gebe ich dir jetzt nicht, widerspreche ich dir nicht, aber sie haben irgendwie so sinnlos offensiv gespielt. Also so, keine Ahnung, das beste Beispiel war ja das 2-0 im Prinzip. Ne? Du hast halt, bist halt mit, ich glaube, 8 Spielern sind sie draufgelaufen, also haben mit 8 Spielern sind sie direkt ins Gegenpressing gegangen, aber haben total verschlafen, dass einfach 3 Spieler von uns quasi hinter ihnen noch standen. Bedeutet dann, effektiv bedeutet das ja dann 3-2 für uns Überzahl, wenn du rauskommst aus der eigenen Hälfte und dass so ein Tapsoba so einen Pass aus der eigenen Strafraum oder aus der eigenen letzten Drittel rausspielen kann, da sollten die ja jetzt auch mittlerweile dann irgendwie auch gewusst haben. Deswegen war das für mich so eine Situation, wo die halt total sinnlos so aggressiv ins Gegenpressing gegangen sind. Und das hätte ich zum Beispiel jetzt eben nicht erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass wenn wir jetzt damit irgendwie mit 9 oder 10 Mann hinten drin rausspielen, dass sie dann vielleicht mal anlaufen, so, aber dass sie sowas halt machen, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, hatte was, ein bisschen was von Harakiri. Ja, beim 3-0 musst du ja im Prinzip auch sagen, dass das halt begünstigt wurde durch diesen Fehlpass vom Torwart, ne? Also ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber war jetzt auch nicht so weit daneben der Pass, aber insgesamt natürlich schon, ja, ging klar auf seine Kappe. Schön dann direkt der Ball zurück, also der Ball ist direkt zurückgekommen auf Adli, der hat direkt weitergelegt auf Würz, der mit einem schönen No-Look, also mehr oder weniger No-Look-Schuss, das Ding dann macht. Und ich denke mal, nach 35 Minuten 3-0, dann hast du als Düsseldorf auch keinen Bock mehr dann so. Dann denkst du dir auch so, wenn wir jetzt hier weitermachen, kriegen wir nachher 10 Dinger rein. Und haben dann ein bisschen zurückgefahren, glaube ich, haben sich dann ein bisschen gesagt, wir gehen jetzt hier gar kein Risiko mehr ein. Ja. Insgesamt, aber muss man fairerweise sagen, Düsseldorf hatte, wie gesagt, 2, 3 richtig gute Chancen. Das war einmal die Chance von, ich weiß gar nicht von wem, kurz vor der Pause. Über rechts, glaube ich, war das, als Kova den so ein bisschen gegen die Laufrichtung kriegt. Und dann hatten sie noch eine gute Chance in der zweiten Halbzeit durch Cholis, den er relativ schwach abschließt, zugegeben. Also der muss, meiner Meinung nach, muss der drin sein. Aber ja, ansonsten war da dann auch nicht mehr viel. Bei dem Elfmeter weiß ich jetzt nicht ganz genau, warum man da Elfmeter gegeben hat, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt mal die Fanbrille ablege für 10 Sekunden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich das nicht, weil allein durch die Hand ist der Ball überhaupt erst gefährlich geworden. Das heißt, er hat eigentlich zum Nachteil für Düsseldorf, also das Handspiel war ein Nachteil und kein Vorteil. Und es war, sah mir jetzt auch absolut 0,0 Absicht aus. Also das war wirklich, ich habe es nicht verstanden, tut mir leid. Ich weiß nicht, hast du eine Erklärung dafür?
Also ich muss sagen, dass ich hab meine eigene Meinung zu dem Thema Handspiel. Und zwar sehe ich das komplett anders, muss ich sagen, weil dieses Thema Absicht oder Nicht-Absicht ist für mich völlig sinnlos, ehrlich gesagt. Also für mich ist es ein Handspiel, wenn die Hand nicht am Körper ist und irgendwo den Ball berührt, wo die Hand einfach nichts zu suchen hat.
Ja, da gibt es.
Ob das in dem Augenblick Absicht ist oder nicht, ist in meinen Augen eigentlich irrelevant, weil die Chance ist ja sowieso dadurch dann vertan. Ich kann mich da erinnern, irgendwie Hummels hatte mal irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war gegen uns sogar, einen halben Meter in den Arm draußen und kriegt einen Ball dagegen und wurde aber nicht gepfiffen, weil war ja keine Absicht. So, und ich vergleiche das halt immer so ein bisschen mit, stell dir vor, der Innenverteidiger rutscht aus und bügelt den Stürmer komplett weg. So ist ja auch Elfmeter dann, ob es Absicht war oder nicht, interessiert ja im Endeffekt keinen, weißt du?
Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Das Ding ist nur, in dem Fall jetzt kam der Ball ja von Schick, das war ein Kopfball. Und der andere Spieler, also der Düsseldorfer Spieler, wollte ja auch im Prinzip zum Kopfball. Und du kannst halt nicht von jemandem erwarten, der halt gerade in einem Sprung, in einem Luftzweikampf, wie auch immer ist, dass er seine Hand am Arm hat. Du nimmst deinen Arm ja da, um Power zu generieren, um Sprungkraft zu generieren. Du brauchst den ja dafür. Du kannst ja nicht alles machen, ohne deinen Arm zu bewegen, weil sonst müssten wir mit so einem Zwangskorsett spielen, wo dein Arm eingeschlossen ist. Weil, verstehst du, was ich meine? Es ist für mich immer ein Unterschied, ob jemand gerade in einer Aktion ist, in einem Zweikampf ist, in einem Duell ist, wo er sich bewegt, seinen Körper in irgendeiner Weise bewegt und Explosivität, Sprungkraft, wie auch immer generieren muss, oder ob jemand einfach nur da steht und einfach die Hand irgendwo hat, so, weißt du, was ich meine? Weil das ist halt ein Unterschied, so. Das beste Beispiel ist ja jetzt, das kommen wir gleich auch noch wahrscheinlich drauf beim Spiel gegen Union, das war halt ein absichtliches, klares Handspiel, was hätte, oder was hat einen Elfmeter gegeben hat, wo wir auch benachteiligt worden sind dadurch, dass der Gegner Hand gespielt hat. Bei dem Fall gegen Düsseldorf hat ja eher die Hand hat ja eher zum Nachteil gesorgt, weil der Ball dadurch an den Pfosten ging, sonst wäre der Ball nicht an den Pfosten gegangen, also sehr wahrscheinlich. Und das ist halt so für mich irgendwie so komisch, so, weil gerade auch nach dem Spiel gegen Hoffenheim, wo es ja, glaube ich, 3 Situationen gab mit Hand, sage ich dir ganz ehrlich, für mich war fast jede Situation, oder zumindest 2 der 3 Situationen gegen Hoffenheim, waren für mich mehr elfmeterwürdig als das gegen Düsseldorf. Ich habe es, wie gesagt, nicht ganz verstanden, weil für mich ist Handspiel, also die haben ja die Regel sowieso geändert jetzt vor kurzem. Ne? Also ich glaube, wenn man sich jetzt selber anschießt, wenn man sich selber mit der Hand an die Hand schießt, kein Elfmeter mehr, was ja halt gegen Hoffenheim auch so dann umgesetzt wurde. Und in dem Fall wurde er zwar nicht von sich selber angeschossen, aber er wurde halt in der Bewegung, in einem Luftduell angeköpft, aus kürzester Distanz und der Ball ist zum Nachteil des Spielers, der Hand gespielt hat, an den Pfosten gegangen. Also für mich war es kein Elfmeter, bin ich ehrlich so. Aber wie gesagt, ich bin kein Schiedsrichter, ich kenne die Regeln nicht 100% und am Ende nehme ich das natürlich auch gerne mit. Aber ja, ich finde es alles sehr confused, gerade auch in Bezug auf das Hoffenheim-Spiel dann so, keine Ahnung.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall deinen Punkt. Ich glaube, das eine Ding gegen Hoffenheim hätte ich auch auf jeden Fall Elfmeter gegeben, weil der Arm da schon irgendwo war, wo er nicht hingehört. War mit Sicherheit auch keine Absicht, deswegen hat er ihn auch nicht gegeben, aber trotzdem, nach meiner Theorie her, war das für mich auch ein Elfmeter. Die Frage ist halt, sag ich mal, es ist ein Angriff und jemand steht auf der Linie und kriegt den Ball unabsichtlich, ganz klar gegen die Hand, aber man sieht ganz klar, dass es nicht mit Absicht ist.
Ja, das ist was anderes, finde ich.
Da weiß ich jetzt nicht, ob er dann sagen würde, es war nicht mit Absicht. Ne?
Das wäre dann für mich wiederum ein Elfmeter, weil du tust ja mit der Hand quasi das Tor verhindern. Aber in dem Fall hat er ja fast das Tor gemacht, dadurch, dass er seine Hand gespielt hat. Das ist ja quasi...
Ja.
Ne? Mich hätte das mal interessiert, was passiert wäre, wenn der Ball ins Tor gegangen wäre.
Ob das Tor dann gezählt hätte. Ich weiß nicht, ob das in die Entscheidung mit eingeflossen ist, wo der Ball letztendlich hingegangen wäre, oder ob die einfach nur ganz klar geguckt haben, die Hand und...
Aber das war ja die Argumentation am Samstag gegen Union.
Ne? Was also, genau?
Also jetzt zumindest in Bezug auf die rote Karte oder Nichtkarte, die da gegeben wurde. Also es wird ja schon anscheinend schon geguckt, wo der Ball hingeht, mit oder ohne Hand.
Aber, ja, also ich muss auch sagen, ich verstehe nicht, warum es da keine rote Karte gab. Also
ja, das weiß keiner. Das weiß keiner.
Aber ganz klar eine Bewegung Richtung Ball und der ist ja schon an Innenpfosten gegangen. Also wäre er wahrscheinlich Pfosten reingegangen, wenn der nicht den Arm da dran hätte, ne?
Ja, ich glaube, diese Handregelung, da brauchen wir auch gar nicht drüber philosophieren. Ich glaube, da werden wir nicht mehr schlauer werden. Das wird immer noch ein gewisser subjektiver Random-Faktor drin sein, einfach wie der Schiedsrichter.
Die sind sich ja selbst nicht einig, ne?
Ja, eben.
Macht ja jeder Schiri irgendwie anders gefühlt, immer nach Empfinden gerade.
Ich wollte gerade sagen, das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, wir nehmen den Elfmeter natürlich gerne mit, denn der hat dazu geführt, dass Florian Wirtz seinen ersten Doppelpack gemacht hat. Das war ja danach auch so ein bisschen in den Medien. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auf jeden Fall dagegen gewettet. Wenn mich einer gefragt hätte, war das der erste Doppelpack, hätte ich gesagt, so nee, der hat bestimmt schon mal einen gemacht. Also das war für ein bisschen überraschend dann im Nachgang, muss ich sagen. Aber gut, ja, stimmte wohl, weil er hat es selber auch gesagt, glaube ich, nach dem Spiel dann auch, also bestätigt. Und da hat wohl jemand auch nachgeguckt. Aber ja, ich war, wie gesagt, ich war auch überrascht. Ja, nach dem 4-0, die letzten 30 Minuten, haben wir es dann relativ easy runtergezockt. Gab noch ein paar gute Chancen. Freischuss Grimaldo, Boniface, der auf Frimpong abgelegt hat, der da 100% vom Tor die eigentlich reinmachen muss. Und noch ein Konter von Teller, der noch kurz vor dem Abschluss abgefangen wird. Also wenn das Ding am Ende 6-0 ausgeht, kann sich da auch keiner beschweren. Genauso wenig, wenn das Ding 8-0 ausgeht. Aber ich denke mal, das 4-0, ja, war okay. Düsseldorf hätte auch noch ein, zwei Dinger machen können. Wie gesagt, Cholis und auch das Ding in der ersten Halbzeit. Von daher passt das schon. Ja, ich würde sagen, Finale gegen Kaiserslautern. Lautern hat ja in Saarbrücken gewonnen. Ja, also wie gesagt, wir haben es ja eben schon gesagt, ich gehe davon aus, wir werden das Spiel mit der nötigen Seriosität angehen, wir werden das Spiel mit der gleichen Mentalität und Einstellung angehen, wie jetzt auch die letzten Spiele im Pokal. Und ich gehe davon aus, dass wir das Ding auch gewinnen werden. Ich glaube nicht, dass sich diese Mannschaft diese Butter vom Brot nehmen lässt, auch wenn es sicherlich ein unbequemer Gegner ist, weil er sehr über den Kampf reinkommt, aber das ist ein Team, das spielt in der zweiten Liga um den Abstieg. Und das hat im Prinzip ihren Finaleinzug größtenteils dem zu verdanken, dass sie halt zu Hause sehr stark gespielt haben und dann im Halbfinale gegen den Drittligisten gespielt haben, der sich die Bälle selber reingelegt hat, auf einem Platz, wo man nicht von Fußball sprechen kann, sondern eher von, weiß ich nicht, aber nicht von Fußball auf jeden Fall. Also der Platz war ja wohl bodenlos und ich glaube, der Platz in Berlin wird in einem relativ guten Zustand sein. Großes Feld ist das, großer Platz, großes Stadion. Ich denke, da werden wir perfekt unseren Fußball durchziehen können. Und ich würde sagen, wünsche jedem da draußen, der nach Berlin fährt oder der nach Berlin fahren will, viel Glück und viel Erfolg beim Kartenbekommen. Ist ja mittlerweile so, ich weiß nicht genau, wie es vorher war. Ich war 2009 war ich in Berlin, nicht im Stadion, aber in Berlin. 2002 war ich im Stadion. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, wie es früher war, aber heutzutage gibt es wohl nicht mehr so viele Karten für die beiden beteiligten Vereine. So wie ich das mitbekommen habe, gibt es wohl nur rund 23, 24, 25.000 Karten für jeden Verein. Bedeutet 50.000 Karten für die Vereine und dann der Rest, ich weiß nicht, wie passen da rein, 74.000. Also fast 25.000 Karten werden so vertickt. Das finde ich schon ziemlich krass. Ich meine, ich glaube, bei der UEFA ist es noch ein Ticken krasser. Da gibt es noch weniger Karten in den Finalspielen für die Vereine. Aber ja, finde ich schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Also ich hätte hier schon erwartet, dass man 30.000 pro Verein bekommt. Einfach aus dem Grund, dass, ja, also weiß ich nicht, finde ich. Aber gut, da geht es dann auch um Geld, ne? Klar, keine Frage.
Ja, voll. Und was einen halt noch mehr aufregt, sind da diese ganzen Vlogger, die mit beiden Vereinen nichts zu tun haben und Hauptsache da irgendwelche Promotion-Videos machen, die von irgendeinem Sponsor wahrscheinlich noch engagiert wurden, um dann Stadion-Vlog zu drehen. Haben aber gefühlt noch nie ein Stadion von innen gesehen. Das ist halt einfach unnötig dann bei so einem Spiel, ne?
Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Das ist ja immer so bei so Finalspielen so. Ich meine, ich habe grundsätzlich nichts gegen diese Vlogger. Es gibt ja auch in Leverkusen den einen oder anderen, der regelmäßig von jedem Spiel Videos hochlädt. Das ist, finde ich, in Ordnung so. Wenn jemand jetzt auch jedes Spiel geht, hat er ja auch irgendwo entweder eine Jahreskarte oder halt irgendwie, dass man da jedes Spiel an eine Karte kommt so, und ist auch jedes Mal da, okay. Ja, aber in den Finalspielen ist es einfach nur Cloud, ja, einfach nur Versuch, irgendwie Klicks zu generieren so und keine Ahnung, dann finde ich, sollte man einfach den Vereinen ein paar Karten mehr geben, so als da irgendwie die Sponsoren abzudecken. Ich meine, klar, die Sponsoren zahlen den ganzen Bums irgendwo am Ende auch mit, aber am Ende ist der Fußball halt der Fußball, den wir kennen und lieben aufgrund der Fans so und so ein Pokalfinale ist halt einfach nur geil, weil da zwei verschiedene Vereine aufeinandertreffen, die halt in einem fremden dritten Stadion spielen und ich finde es dann irgendwie auch kacke, wenn du da nur zwei Drittel von den Fans drin hast und ein Drittel dann irgendwelche random Leute so, die, weiß ich nicht, einfach nur irgendwie ein Finalspiel sehen wollen, weil sie, keine Ahnung, die richtigen Leute kennen. Nervt irgendwie ein bisschen, aber naja, wie gesagt, 23.000 Karten pro Verein finde ich einfach ein Ticken zu wenig, finde ich kacke. Ich hätte mir auf jeden Fall, ich würde 30.000 fände ich fair so und dann verkaufe halt 15.000 Karten so, aber naja. Naja, seit heute ist auch klar, dass wir auf der Marathon-Tor-Seite stehen. Das wurde auch veröffentlicht vom DFB. Also die Leute, also Leverkusener, wir haben die Seite Marathon-Tor, Seite Gästeblock des regulären Olympiastadions. Ja, ich weiß nicht, also 2002 saß ich damals als Elfjähriger sogar relativ weit, also relativ nah an der Ostkurve dran, weil da gab's, war das noch anders aufgeteilt. Da haben die Gäste, also haben die beiden Vereine halt einmal quasi Marathontor die Kurve gekriegt und aber nur die linke Seite vom Marathontor. Rechts saßen dann auch, glaube ich, Schalker hauptsächlich. Und dann war nochmal so ein Teil Leverkusener, der saß dann Richtung Ostkurve verteilt oben. Da gab es da auch Karten, das war noch ganz anders aufgeteilt damals. Ja, wie gesagt, ne, ich meine, Ostkurve ist halt cooler, wenn man nicht diese Unterteilung hat, aber am Ende, ja. Hauptsache Finale. ja, und ich glaube auch keiner von unseren Spielern ist fürs Finale gesperrt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Und ja, da ist alles angerichtet für einen richtig, 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 richtig geilen Samstag Ende Mai. An alle Leute, die draußen irgendwie Informationen haben wollen, zu was auch immer, haltet auf jeden Fall mal die Bayern 04 Homepage im Auge. Natürlich auch die, ja, das, die verschiedenen Kanäle der Nordkurve 12. Da werdet ihr auch die nächsten Tage mit Informationen versorgt werden oder in den nächsten Wochen. Und ja, an der Stelle, wie gesagt, nochmal viel Erfolg an jeden da draußen, der eine Karte versucht zu bekommen. Ich habe meine Karte Gott sei Dank schon und bin ziemlich glücklich darüber. Und ja, viel Erfolg an alle da draußen. Gut, oder hast du noch was?
Ich möchte nur zu dem Thema Stadionvlogger in Leverkusen nochmal sagen, man muss akzeptieren, dass es die Leute mittlerweile gibt und die paar, die wir da haben, machen das auch vernünftig, gucken mir teilweise sogar die Videos an, weil sie aber auch mit dem nötigen Respekt an die Sache rangehen.
Also, gebe ich dir recht.
Nicht im Stehplatzblock und halten da die Kamera durch die Gegend so. Die sitzen halt ein bisschen abseits und sind auch voll mit Emotionen dabei, das ist schon okay so. Und auch wenn sie im Gästeblock sind, dann halten sie sich eher im Hintergrund auf.
Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Jungs, die das machen, haben einen sehr, sehr, sehr respektvollen Umgang mit dem ganzen Thema und machen das auf jeden Fall auf eine Art und Weise, die finde ich persönlich sehr, ja, die so ein bisschen als Vorbild sein sollte für alle anderen da draußen. Also ich habe, wie gesagt, ich kenne auch nur diese zwei, drei Kanäle, die es gibt. Dann gibt es noch einen Kanal, wo im Prinzip immer so ein bisschen die Kurve von außen gezeigt wird, ohne Kommentare, ohne Vlog, sondern einfach nur so Stimmungseindrücke. Das finde ich auch in Ordnung. Also wie gesagt, da haben wir eigentlich in Leverkusen bisher echt Glück gehabt. Da gibt es deutlich schlimmere Personen im Social-Media-Bereich, die bei anderen Vereinen rumtouren oder quasi jedes Spiel, jede Woche irgendwelche Spiele besuchen, die das Ganze wirklich teilweise auf eine Art und Weise machen, wo ich denke so, boah, Jungs, echt grenzwertig so. Und das ist echt gut, da hast du recht, absolut guter Punkt. Gut, da würde ich sagen, gehen wir von Düsseldorf zum Union-Spiel. Wir beide waren vor Ort, haben jetzt heute leider niemanden, der das Spiel im Fernsehen gesehen hat. Hätten wir aber auch nicht gehabt, wenn alle dabei gewesen wären, denn Borsi war auch im Stadion. Ich bin mit dem zusammen auch im Auto gefahren. An der Stelle schönen Gruß gehen raus an Andy G. Der lustigerweise, kurze lustige Story, also Borsi und ich sind mit dem Auto gefahren, mit noch zwei anderen. Der Fahrer, den kennen wir schon lange. Und der Fahrer einfach so nach, wir hatten aber nicht so großen Kontakt gehabt so zu den letzten Jahren, so ein bisschen auseinander so und nicht so viel miteinander gequatscht so. Und der hat auch den Podcast hier gehört, er hat auch Kreuzfeuer-Podcast gehört, also die ersten Folgen so. Und dann kommt die erste Frage am Samstagmorgen, wo wir im Auto sitzen, ey, sag mal, warum habt ihr den Podcast eingestampft, warum nimmt ihr nicht mehr auf? Und Borsi und ich gucken uns so an, hä, verstehen wir nicht, 69 Folgen draußen. Letzte Folge vor ein paar Tagen rausgekommen. Wie kommst du da drauf? Wie kommst du darauf, dass wir nicht mehr aufnehmen? Ja, der Borsi postet gar nicht mehr die Links zu den Folgen so. Ich habe gedacht, ihr hättet aufgehört. Wir gucken uns an, denken so, what? Was zum Henker? Nein. So, ja, der Borsi muss wieder Werbung machen für unseren Podcast. Ich habe das ja, glaube ich, noch nie gemacht. Ich habe noch nie eine Folge bei mir irgendwie in meinen privaten Sachen gepostet. Vielleicht sollte ich das auch mal anfangen zu machen, aber irgendwie, ich bin nicht so der Typ dafür. Ich bin nicht so der Werbetyp so. Aber das war auf jeden Fall eine lustige Anekdote von der Fahrt. Ansonsten, ja, Spiel in Berlin. Also erstmal noch, war mein erstes Spiel bei Union. Ich war noch nie im Stadion dort. Stadion und Umgebung machen jetzt nicht den Eindruck, als wäre man in Berlin. Bin ich ganz ehrlich. Also ich hatte wirklich nicht den Eindruck, dass ich in Berlin bin. Das war relativ angenehm. Berlin ist ja sonst eher eine unangenehme Stadt. Für mich zumindest, ich mag die Stadt nicht. Das war allerdings gar nicht mal so schlecht.
Sagt ja auch jeder, dass die da so voll ihr eigenes Ding machen in ihrem Bezirk, ne? Also dass da echt alles unionmäßig ist und die sich so ein bisschen von Berlin eigentlich abkapseln in Köpenick.
Ja, hatte Charme. Also ich muss sagen, hatte auf jeden Fall Charme gehabt. Mir hat das da sehr gut gefallen so. Auch das Stadion, wie die das gemacht haben, haben geile Mucke auch da gespielt. Nicht so irgendeine Charts-Müll, sondern haben wirklich da so ein bisschen lokale Musik, dann teilweise auch deutsche Lieder, so ein bisschen unbekanntere Lieder von diversen Bands gespielt. Also war echt cool gemacht, muss man sagen, hat Charme gehabt. Wenn du jetzt nicht gewusst hättest, gegen Union Berlin spielst, hätte es auch sein können, dass du bei Heidenheim spielst. Also so vom Charme halt. Das war jetzt nicht so hier Big City Club, Hauptstadtclub, wie die Hertha das ja gerne raushängen lässt, sondern das war wirklich so was Eigenes. Das hat da auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt trotzdem kein, ich bin jetzt nicht Union-Sympathisant oder so, die sind mir herzlich egal, aber ich war doch dann noch ein bisschen positiv überrascht, muss ich sagen. Weil in Berlin zu spielen, also bei Hertha ist ja auch immer relativ unangenehm, da mit diesen Hauptstadt-Schwachsinn da so, ne, und ja, definitiv auf jeden Fall ganz angenehm gewesen. Das Spiel war ähnlich angenehm, fand ich, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte wirklich zu keiner Sekunde in diesem Spiel das Gefühl, dass wir hier heute irgendwie Punkte lassen.
Nee, überhaupt nicht. Also die Herangehensweise hat mir richtig gut gefallen. Totale Dominanz und Spielbestimmung von der ersten Minute an. Union hatte, glaube ich, einen Kopfball in der ersten Halbzeit nach einer Ecke. Sonst war da nicht viel und wir haben uns eine Chance nach der anderen rausgearbeitet. Vorzugsweise über die rechte Seite. Muss ich sagen, Teller hat mir sehr gut gefallen. Immer wenn er den Ball hatte, ist brandgefährlich geworden, gute Hereingaben gehabt. Grimaldo hätte eigentlich schon das Tor machen müssen, das war eine hundertprozentige. Und dann, ja, wie es im Endeffekt gefallen ist, das 1-0, war zwar ein bisschen Wirrwarr, sage ich mal, aber es war ja mehr als verdient zu dem Zeitpunkt, dass wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen, ne? Und dass Union natürlich dann, ich will ein bisschen sagen, so dämlich ist, dass der einzige Spieler, der schon eine gelbe Karte hat, an der Auslinie so sinnlos dahingeht und sich gelb-rot abholt, eine Minute vor der Pause. Ja, das passt einfach zu unserer Saison, ne, dass die uns dann noch so einladen, sage ich mal.
Ja, sie.
Ansonsten war ich ein bisschen überrascht, dass Iglesias gespielt hat, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Hat aber auch ein ganz gutes Spiel gemacht eigentlich. Also er hat vielleicht jetzt nicht so unbedingt das gebracht, was wir uns alle erhofft haben, dass er auch mal einen über die Linie drückt. Aber so wie er die Bälle festgemacht hat und auch die gute Kopfballchance, wo es fast so weit war, dass er sein Tor macht, hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, der ist halt, ich habe das in der letzten Folge schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie weit ich das letzte Woche ausgeführt hatte. Ich wollte es auf jeden Fall ausführen, das weiß ich noch, aber ich glaube, ich habe es nicht ganz zu Ende erklärt. Es ist halt ein super, 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 ja, ein ganz anderer Stürmertyp, also super Unikat mehr oder weniger vom Stürmertyp her. Der ist halt körperlich sehr stark, ist halt im Abschluss halt bisher zumindest bei uns, jetzt hat er auch schon in Spanien ein paar Tore gemacht, im Abschluss halt so ein bisschen unglücklich. Aber wie er den Ball annimmt, wie er den Ball auch hält, wie er den Ball verteilt, sehr intelligent, sehr schnell vom Kopf her auch. Also es ist wirklich ein, wenn der jetzt noch irgendwie ein paar Türchen machen würde, würde ich sofort sagen, ey, ganz ehrlich, den musst du eigentlich verpflichten, weil so ein Spiel, so ein Stürmertyp, den brauchst du auch in so Spielen, wo der Gegner tief steht, wo du mal den Ball vielleicht mal behaupten musst vorne, um dann ja mal 3 Sekunden halten. Der ist im Prinzip so ein bisschen Boniface, aber ja, Boniface ohne den starken Abschluss, ohne das explosive Antreten, wobei das hat er zum Teil auch. Es ist halt schon, also man sieht jetzt definitiv jetzt, man kann jetzt nach diesem halben Jahr oder nach diesen paar Monaten, weiß man auf jeden Fall, warum man den als Ersatz für Boniface geholt hat, weil er halt vom Typ her schon sehr ähnlich spielt. Also er hat einen sehr ähnlichen Stil, auch wenn er jetzt von der Athletik her und so nicht mithalten kann mit jemandem wie Boniface, aber er hat schon einen ähnlichen Spielstil und einen ähnlichen Stil, die Bälle. Also sich vorne zu behaupten so. Und es ist halt schade, dass er einfach das Tor bisher noch nicht gemacht hat. Die Chancen waren ja mehr als nur da. Es war teilweise auch ein bisschen Pech. Der Kopfball war auch sehr stark gehalten von Renault. Vielleicht ein bisschen zu zentral. Hatte auch zu Beginn des Spiels noch eine gute Chance, nachdem er den Ball wirklich nahezu perfekt angenommen hat aus der Luft. Leider sehr schwacher Abschluss da gehabt. Ja, ist ein bisschen unglücklich. Mal gucken. Ich denke, er wird auf jeden Fall noch das Tor machen. Da bin ich relativ fest von überzeugt, weil ich glaube, er wird auch dann noch ein bisschen Spielzeit bekommen jetzt in den nächsten Wochen, je nachdem, wann wir die Meisterschaft fix machen. Nein, aber ich glaube, er wird das Tor noch machen. Und wenn, dann vielleicht irgendwie noch ein Elfer oder so reindrücken. Das hat er sich auf jeden Fall verdient. Hat bisher in meinen Augen noch wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Hat vielleicht vorm Tor das eine oder andere nicht so gut gemacht. Aber insgesamt, wenn man sich das so anguckt, was er so auch sonst so spielt, so ist das schon gar nicht so schlecht. Also auch schon einige gute Chancen eingeleitet und ja, gerade in so Spielen, wo der Gegner tief steht, so ein Spieler auch wirklich, kann man gut gebrauchen. Aber ich war auch überrascht, dass er gespielt hat, muss ich sagen. Ich hatte auch eher Schick erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, oder halt sogar irgendwie Logic und Adli und Würzt vorne. Aber ansonsten, ja, lass uns mal kurz über das Tor reden. Du hast es eben ja schon gesagt, aus irgendeinem Grund gab es da keine rote Karte. Ich kann es dir auch nicht sagen, was. Es gab ja nicht mal gelb, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, keine Ahnung, was der Schiedsrichter da was in seinem Kopf vorging. Ich glaube, er hat nach dem Spiel hat er gesagt, dass er sich nicht sicher war, ob der Ball ohne die Hand ins Tor gegangen wäre. Da habe ich mir nur gedacht, so ja, und? Ist doch
Verstehe
egal.
ich auch absolut nicht die Argumentation. Also, ich glaube, die Wahrheit ist, er wollte einfach nicht so schnell zwei rote Karten hintereinander geben, ähnlich wie
Wahrscheinlich,
es
wahrscheinlich, ja.
gegen Köln war damals.
Wahrscheinlich, ja. Ich gehe auch davon aus, dass er einfach da so ein bisschen zurückgehalten hat. Der DFB hat auch schon eingeräumt übrigens, dass es ein Fehler war, dass es eine klare rote Karte war. Das machen die auch nicht oft, dass sie da nachher nochmal irgendwas dazu sagen.
Ja, vor allen Dingen, wozu gucken die sich das eine halbe Stunde an, um dann trotzdem die nicht hundertprozentig richtige Entscheidung zu treffen? Das werde ich wahrscheinlich nie verstehen.
Ja, vor allem, was ich
Es
so.
sind ja noch kompetente Leute, die da im Keller sitzen, weißt
Vor allem, was ich so schockierend fand, war, als der Schiedsrichter halt im Interview gesagt hat, so, ja, wir haben uns alles genau angeguckt, alle Szenen so, und dabei ist halt die persönliche Bestrafung des Spielers zu kurz gekommen, beziehungsweise nicht thematisiert worden. Als ob der das vergessen hätte. Also,
Ja, was machen die denn da in den 5 Minuten, wo die da am Quatschen sind, ey?
keine Ahnung, was da abging, aber das war echt, also bodenlos, wirklich bodenlos. Das siehst du auch wieder, dieser VAR ist halt einfach. einerseits Segen und also Fluch und Segen zugleich, ne? Also Segen natürlich, dass halt klare Fehlentscheidungen halt korrigiert werden können. Das ist natürlich schon irgendwo gut so, weil am Ende soll ja halt nun mal das passieren, was auch passieren soll und nicht irgendein Scheiße so. Andererseits halt der Fluch VAR ist halt einfach, jetzt mal abseits vom Thema Emotionenkiller oder so, ne, das ist sowieso klar, aber auch einfach die Schiedsrichter, die kriegen einfach gar nichts mehr auf die Kette, ne? Also die verlassen sich halt einfach zu 100% auf den VAR. Und du siehst ja, der Schiedsrichter vergisst hier eine rote Karte zu geben, weil er nicht mehr über die Bestrafung des Spielers redet, sondern nur noch über die Situationen, die da gemacht werden. Das ist ja wirklich, also wirklich, da kannst du auch dem nächsten Roboter auf den Platz stellen, einfach und den pfeifen lassen, so, ja. Also kriegt er wahrscheinlich, in 10 Jahren kannst du wahrscheinlich eine KI entwickeln, die leitet das Spiel über die Stadionlautsprecher, Alter. Also machen die aber auch nicht schlechter als die Schiedsrichter jetzt aktuell, zum Teil, nicht alle. Manche sind ja noch relativ gut, die auch aktiv so ein bisschen mehr da reingehen, so, aber das war jetzt wirklich wieder katastrophal, also wirklich schlimm. Der Schiedsrichter, habe ich mir Bremen angeguckt gegen Frankfurt, ne? Und der Schiedsrichter auch, also wirklich Katastrophe, ne? Also wirklich, ich weiß
Also die
nicht.
beiden Fouls waren ja, es war ja Körperverletzung. Also ich war, glaube, beide nach VAR erst rote Karte,
Ja,
ne?
geisteskrank, ne? Das erste, die rote
Also
Karte für Bremen, das war ein Karriereende-Foul. Das war ein komplett, das war Zerstörer-Foul.
wenn der komplett durchzieht, der spielt das Jahr kein Fußball
Der
mehr,
spielt wahrscheinlich nie wieder Fußball.
also.
Der reißt sich alle Bänder im Knie, plus wahrscheinlich noch im Bruch in irgendwie Kniescheibe, alles ist kaputt im
Der
Knie.
das hat beim Zugucken schon weh.
Definitiv. Und dafür braucht den VAR, um das zu sehen. Alter, tut mir
Ja.
leid, da habe ich kein Verständnis für. Auch so, der hat auch so ein paar andere Sachen, die komisch, also wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also entweder ist die Schiedsrichterqualität in Deutschland mittlerweile wirklich am Boden angelangt, oder die Schiedsrichter verdummen einfach durch den VAR und denken so, ja, wir müssen ja nichts mehr pfeifen, VAR greift schon ein. Ich pfeife lieber nicht, als jetzt hier einzugreifen. So. Also eins
Habe ich
von beiden.
tatsächlich das Gefühl, dass es so ist, ja.
Wahrscheinlich ist es eher das, weil Schiedsrichterqualität wüsste ich jetzt nicht, warum die heutzutage schlechter sein soll als vor 20 Jahren. Aber das ist anscheinend wirklich so, dass halt einfach die Schiedsrichter an einem Punkt sind, wo sie einfach sagen, ja, ich pfeife einfach erstmal nichts und dann gucke ich mir den Spaß nochmal an, wenn es so sein soll. Also wie gesagt, ganz, ganz schlimm. Und ja, aber wie gesagt, Gott sei Dank gab es den Elfmeter, denn das Tor war sehr, sehr wichtig. Wir haben uns zwar gute Chancen rausgespielt, aber ja, immer so ein bisschen Pech im Abschluss gehabt. Grimaldo hast du angesprochen. Borja hatte zwei gute Chancen. Ich glaube sogar, Andrich hatte noch einen guten Schuss gehabt, kurz vor dem Tor auch, der Aufsetzer. Ja, so geht es 1-0 in die Pause. Zweite Halbzeit ging eigentlich ähnlich weiter. Union hatte da zwar zu Beginn zwei ganz gute Chancen gehabt. Ich glaube, einmal war es ich überlege gerade, wer war es denn? Ich glaube, einmal dieser Holländer oder so, der hatte einen guten Schuss gehabt. Und ansonsten, ich weiß gar nicht. Hast du das noch im Kopf? Was ist? Ich weiß auch nicht
Chancen
mehr.
für Union, meinst du?
Ja, genau.
Boah, so genau habe ich mir die jetzt nicht nochmal angeguckt, muss ich sagen.
Es kann auch sein, dass ich mich vertue, dass es in der ersten Halbzeit waren. Ich habe irgendwie das
Also
Ganze
erste
irgendwie.
Halbzeit hatten die nur einen Kopfball nach einer Ecke und einen
Genau,
Schuss, der
Gosens.
so 20 Meter daneben ging
Dann
irgendwie.
hast du es gerade aufgeklärt, dann waren es beide Chancen in der ersten Halbzeit. Das war dieser
Ah, okay, ja.
Fährmann oder Vertessen oder
Ja,
so. Ja,
dieser, ich weiß nicht, was der Benelux irgendwo, ne?
irgendwo bei den Lux, glaube ich, ja. Hört sich zumindest so an. Ja, zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir es relativ cool runtergespielt, ne? Also.
Ja, voll. Also hätten eigentlich das 2-0 irgendwann machen müssen. Union hat dann nochmal so ein bisschen versucht nach vorne, aber so richtig zwingend war es jetzt auch nicht, muss ich
Ja,
sagen.
nur ein paar hohe Bälle von der Seite rein, meistens ein
Genau,
bisschen
ja. Ja
zu
gut,
lang.
was haben sie für Möglichkeiten in Unterzahl, ne? Also hatten das Ding eigentlich echt gut im Griff und eigentlich war Frage der Zeit, bis das 2-0 fällt. Torwartl
Ja,
war echt stark von denen, muss man sagen.
Renault viel rausgeholt. In der zweiten Halbzeit auch nochmal
Ja.
von Adli die Riesenchance. Der
Genau, muss
Schuss,
er natürlich rüberspielen, ist ja
ja,
klar, ne?
muss er auch von Pong spielen. Ne? Von Pong war es, glaube ich.
Ja.
Muss er auf jeden Fall rüberlegen. Teller hat da auch noch einen guten Schuss gehabt aus 20 Metern, 18 Meter so
Ja.
ungefähr. Aber ja, ansonsten, ja, wie gesagt, Union halt viel versucht über die Außen, dann reingeflankt, aber meistens haben wir das sehr gut wegverteidigt. Kosunu fand ich sehr stark.
Ja, hat wieder ein gutes Spiel gemacht, nachdem er so ein bisschen abgeflacht ist in der Leistung, war das mal wieder ein gutes Spiel auf jeden Fall, ja.
Ja, definitiv, definitiv. wieder ein guter Schritt zurück in die Richtung, wo er vom Afrika-Cup war.
Andrich auch wieder sehr guten Job da in der Mitte gemacht.
Ja, Andrich war zweikampfstärkster Spieler bei uns tatsächlich auch wieder. 19 Zweikämpfe gewonnen, brutal alles weggeräumt. Auch, glaube ich, gelbe Karte gekriegt, aber insgesamt doch sehr fair und sehr stark verteidigt.
Guten Abschluss noch in der ersten Halbzeit gehabt. Dann das Ding von Adli auch mit einem geilen Außenrisspass noch vorbereitet, kurz vor Schluss. Also.
Ja, Andrich ist gerade richtig am Ballen. Ja, ne? Also
der hat seine Position da echt gefunden und macht Palla so ein bisschen eine Ansage gerade.
Ja, der hat seine Form gefunden. Ich glaube, die Nationalmannschaft hat ihm auch nochmal gut Selbstvertrauen gegeben. Hat sich auch nochmal, finde ich persönlich, einen Schritt nach vorne gemacht, was die Technik angeht. Hatte einmal eine Zeit lang hier auch mal gesagt, oh ja, dem verspringen mal der ein oder andere Ball so. Mhm. Aber mittlerweile echt, ich weiß nicht, ob er neue Schuhe hat oder so, aber, aber technisch sieht das alles teilweise schon sehr, sehr geil aus. Also
ich glaube, der profitiert halt dolle von Alonso und auch von seinen Mitspielern auf der Position, ne, die halt, sag ich mal, noch eigentlich einen Schritt weiter sind als er. Auch was die Ruhe am Ball angeht und sowas, also da hat er sich echt deutlich verbessert.
Ja, definitiv. Ansonsten, ja.
Das ist halt eine geile Mischung mit seiner Aggressivität, ne?
Ja, der hat halt diese passive Aggressivität, ne? Also er strahlt auch voll diese Aggressivität aus, wenn er mal den Ball hat, sodass einfach auch Spieler nicht unbedingt direkt draufgehen bei ihm, so, ne? Er ist halt, ja, das ist auch unterschätzt auch, ne? So, keine Ahnung, also diese Körpersprache
ich mochte mit Ball. Ich mochte den als Spielertyp ja schon immer und, der konnte ja auch schon immer Fußball spielen, aber jetzt, wie du schon sagst, also echt nochmal entwickelt, was das angeht.
Ja, 100%. Ja, ich würde sagen, wir beenden das hier jetzt mit dem Union-Spiel mit noch ein paar Statistiken zum Abschluss. XG-Wert, Thomas Tuchels Lieblingsstatistik, ich werde das jetzt, glaube ich, immer sagen, für den Rest der Saison. XG-Wert von Union lag bei 0,28 und unserer XG-Wert bei 2,53, also sieht man schon, hätte auch noch ein Türchen mehr fallen können. Was ich sehr interessant war, ist, dass Union, obwohl sie quasi eine Halbzeit in Unterzahl gespielt haben, nur 1,4 Kilometer weniger gelaufen sind. Also die haben sich echt da auf dem Platz zerrissen und sind echt viel gelaufen dann auch, haben das auch gut wettgemacht. Ja, ansonsten wieder die Klassiker halt, ne? 92% Passquote bei uns, 62% Ballbesitz, 8:0 Schüsse aufs Tor, 128 gewonnene Zweikämpfe, auch brutal. Passeffizientester Spieler war Grimaldo, laufstärkster Spieler, oh Wunder, Florian Wirtz, 12,3 Kilometer. Und wie gesagt, zweikampfstärkster Spieler war Rob Andrich mit 19 gewonnenen Zweikämpfen. Ja, ich würde sagen, Union, check. Und wir gehen in die letzten zwei Punkte für diese Woche mit West Ham und natürlich Bremen am Sonntag. Ja, West Ham, ich weiß nicht, hast du dich ein bisschen schlau gemacht über den Gegner oder hast du gesagt, oder sagst du so, naja, ich lass mich überraschen, ich weiß nicht.
Nee, schlau gemacht habe ich mich nicht. Also ich sehe halt nur die Ergebnisse von denen und wir hatten ja schon Vorbereitungsspiel gegen die. Dem würde ich jetzt nicht so viel... ja, wie sage ich es? Also würde ich jetzt nicht so hochhängen. Genau, ja. Genau. Würde ich jetzt nicht so hochhängen, aber da haben wir die schon gut hergespielt, würde ich mal behaupten. Aber es war ja auch vor der Saison, also nicht weiter beachten. Ich weiß gar nicht, in der Liga, wie stehen sie da? 7. Platz. Ja, also international haben die sich jetzt, glaube ich, auch noch nicht mit Ruhm bekleckert, haben sich so ein bisschen durchgemogelt.
Ja, der Gruppenphase haben sie schon dominiert, glaube ich. Ne? Also.
Ja, aber dann in Freiburg verloren. Ja gut, dann haben sie die natürlich hart weggeschossen, aber ja, ich sag mal so, es wird natürlich keine leichte Aufgabe, aber in die Hose machen muss man sich auf jeden Fall auch nicht. Also kann mich schon vorstellen, dass wir da ein gutes Ergebnis am Donnerstag erzielen und das dann vielleicht in London irgendwie durchbringen sozusagen.
Ja, also zwei Punkte, also ich habe mich jetzt auch nicht sonderlich schlau gemacht, ich habe mir ein bisschen was vom Wochenende angeguckt, aber was für mich persönlich am interessantesten einfach ist, ist, dass bei West Ham halt Edson Alvarez gesperrt ausfällt. Das ist der Typ, der von Ajax dahin gewechselt ist, der auch nach Dortmund gehen sollte. Ich
wollte sagen, Dortmund wollte den haben, ne?
Ja, genau, den wollte Terzic aber wohl nicht haben, so wenn man den Medien Glauben schenken darf. Und der ist auf jeden Fall gesperrt nach seiner dritten gelben Karte, die hat er sich nämlich im Rückspiel gegen Freiburg abgeholt. Ist in der Zentrale schon gesetzt bei denen. und hat auch, ja, ist auch ein guter Spieler. Also ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger, so vom Hörensagen, und der ist schon sehr solide. So ein bisschen wie Palla auch, so ein bisschen dieser, ja, Kratzer, Beißer, Terrier, wie auch immer. Und was natürlich auch ganz interessant ist, ist bei denen mit Bowen ein sehr, sehr starker Offensivspieler angeschlagen ist und fraglich ist für Donnerstag. Ich weiß jetzt natürlich nicht, kann sein, dass er spielt am Ende, aber der Kerl ist auf jeden Fall gefährlich, hat in 40 Spielen diese Saison in allen Wettbewerben für West Ham immerhin 19 Tore und 8 Vorlagen gemacht, also 27 Scorerpunkte in 40 Spielen, wettbewerbsübergreifend, und der ist wie gesagt verletzt oder angeschlagen und ist fraglich für für Donnerstag. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn der ausfällt. Aber ansonsten glaube ich einfach, dass West Ham uns vom Spielstil einfach sehr gut liegt. Also ich habe, wie gesagt, mir das Spiel gegen, deren Spiel gegen Wolverhampton vom Wochenende so ein bisschen angeguckt. Jetzt nicht 90 Minuten jede Sekunde, sondern so ein bisschen mehr oder weniger durchgescrollt, so ein bisschen durchgesappt, nach Ticker so ein bisschen durchgelesen und dann mir die Situation so ein bisschen angeguckt. Und mir, also zwei Sachen sind mir auf jeden Fall aufgefallen. Die spielen schon sehr offensiv. Also die spielen sehr, ich sag mal, nicht offensiv, aber sie lassen einem, oder haben einem zumindest am Wochenende jetzt relativ viel Platz gelassen. Und zweitens, in meinen Augen agieren die nicht sonderlich clever oder gut, wenn man sie unter Druck setzt. Also da waren ein paar Sachen dabei, wo ich echt den Kopf geschüttelt habe. Das sollte einem, oder das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es einem Tabellensiebten aus der Premier League passiert. Und ja, ich glaube, also zu Hause kannst du die wirklich knacken. Und du kannst da auch vorlegen, um da ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel zu holen. Deswegen, ich mache mir da jetzt auch keine großen Sorgen. Und ich denke, die Mannschaft, oder ich denke, Alonso wird da eine gute Taktik finden, um da ordentlich gegen zu ziehen.
Ja, das denke ich auch. Ich sehe gerade, er war vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, dass sie sich durchgeschummelt haben. 15 Punkte aus 6 Spielen ist schon relativ souverän. Aber die Gruppe war jetzt auch nicht mega stark von denen. Also,
wen hatten die noch neben Freiburg?
Freiburg, Olympiakos Piräus und weiß nicht, TSC, was ist das? TSC Arena?
Boah, gute Frage.
Topola?
Boah, keine Ahnung. Achso, das ist das Spiel so, von, ich glaube, ich weiß es.
Ich hatte das Spiel von denen gegen Freiburg gesehen, also das war so eine bessere Drittligamannschaft, um es zu sagen. Ja, also 10 Tore nur geschossen in 6 Spielen. Ist jetzt nicht sonderlich viel. Also die scheinen sehr minimalistisch vorne zu sein.
Ja, haben jetzt am Wochenende auch wieder die Tore nach einem Elfer und einem Eckball haben sie reingedreht.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die, gerade weil international unser Name ja mittlerweile auch ein Begriff ist, oder das heißt mittlerweile, gerade diese Saison halt sehr hoch im Kurs steht, dass die auf jeden Fall nach Leverkusen kommen und erstmal hinten dicht machen wollen. Könnte ein Geduldsspiel werden, so, aber wenn du 1-0, 2-0 zu Hause gewinnst, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, würde ich sagen.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich denke, ein Sieg hier 1-0, 2-0 ist schon in Ordnung. So, wir müssen uns ja auch nicht in die Hose machen, wenn wir nach West Ham, nach London fahren. Also da kannst du auch gewinnen, nur weil Freiburg da 5-0 verloren hat. Ist das jetzt nicht für mich, wo ich jetzt sage, boah, du musst unbedingt das Hinspiel 2-3-0 gewinnen, sondern ich kann auch mit dem 1-0 könnte ich auch leben. Also,
ja, auf jeden Fall.
Hauptsache Sieg, denke ich mal, ist klar. Und wie gesagt, ich glaube, die liegen uns ganz gut. Ich glaube auch, deren Schwächen spielen uns ganz gut in die Karten. Zumindest das, was ich jetzt so gesehen habe, so mit einem kurzen Auge bei einem Spiel. Aber ja, definitiv, wie gesagt, die zwei Ausfälle wären big, also wäre gut, wenn der Bowen noch ausfällt. Alvarez ist ja sowieso nicht dabei, also das wäre natürlich klasse fürs Hinspiel, zwei gute Spieler weg. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Donnerstag, 21 Uhr, kleine Vorparty, kleine Vorspeise, für uns zumindest. Für die Spieler ist es natürlich ein super wichtiges Spiel, aber für uns natürlich irgendwo auch nur eine Vorspeise. Ich glaube, der Fokus und die Gedanken liegen bei den meisten Leuten schon so ein bisschen Richtung Sonntag, wenn es gegen Bremen geht. Die Bremer absolut brutale personelle Probleme. Ich fasse das mal eben kurz zusammen. Also sicher fehlen werden Friedel, Innenverteidiger, Jung, Innenverteidiger, Stay, zentrales Mittelfeld, Stark, Innenverteidiger, Njimba, Stürmer oder rechts außen und Alvero zentrales Mittelfeld. Also die haben im Prinzip 1, 2, 3 Innenverteidiger haben die safe raus. Und der vierte Innenverteidiger, Pieper, hat sich jetzt wieder verletzt gegen Frankfurt. Der war schon lange verletzt, ist jetzt wieder verletzt, angeschlagen, sehr fraglich. Und Duxch und Zetterer sind auch beide angeschlagen und fraglich für Sonntag. Also die haben echt, ja, das sind wirklich personelle Probleme. Das ist krass. Duxch bei denen ja auch mit 15 Scorern, der beste Scorer oder beste, ja, bester Scorer im Team. 15 Scorer in 27 Spielen, das ist schon ordentlich. Und auch insgesamt, die Form der Bremer ist, ich meine, das soll man jetzt nicht unterschätzen oder so, aber die Form von denen ist auch, die hatten halt diesen super starken Rückrundenstart, ne, wo sie auch in München gewonnen haben. Da haben sie, glaube ich, aus den ersten 4 Spielen haben sie 10 Punkte geholt. Und dann haben sie jetzt in den letzten 8 Spielen halt wirklich nur einen einzigen Sieg geholt. Das war in Köln Mitte Februar. Und aus den letzten 6 Spielen haben sie, glaube ich, nur 1, 2, 3, 4, haben sie 4 verloren, 2 unentschieden gespielt. Also ja, die Bremer sind auf jeden Fall nicht in der guten Verfassung, kommen mit super vielen personellen Problemen hier hin. Und ja, wenn du dir das Spiel gegen Frankfurt angeguckt hast, also die Chancen, die sie hatten und auch das Tor, alles im Prinzip nach hohen Bällen, Standards, so, da war aus dem Spiel raus jetzt nicht so viel zu sehen. Was ich schockierend fand, war wirklich, wie die Abwehrspieler teilweise rausgespielt haben. Da war ja wirklich 2-3 Mal haben sie im Prinzip den Frankfurtern in die Füße gespielt, die dann aber nichts draus machen konnten. Und wenn man ehrlich ist, hätte Frankfurt das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen. Die waren einfach deutlich besser, haben auch die besseren Chancen gehabt. Und ja, also ohne jetzt arrogant zu klingen, ohne jetzt hier irgendwas vorwegzunehmen, aber wenn der Bayer so spielt, wie er die letzten Wochen spielt, dann wird der Bayer das Spiel gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher und da bin ich auch relativ optimistisch, dass wir am Sonntag deutscher Fußballmeister werden.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also auch wenn jetzt bei denen alle dabei wären, ist Bremen keine Mannschaft, die auswärts irgendwie mir Sorgen bereiten würde. Ich glaube auch, so wie unser Team aufgetreten ist die ganze Saison, dass die genau wissen, worum es geht, dass die auch Bock drauf haben, das so früh wie möglich zu entscheiden. Und unser Kader ist auch groß und gut genug, dass wir am Donnerstag eine gute Leistung bringen können und trotzdem alle am Sonntag wieder topfit sind. Und wenn wir ein frühes Tor machen, dann könnte das sogar sehr torreich werden, ohne jetzt abgehoben zu klingen.
Ja, ich glaube, dieses bisschen, dieses komische Gefühl, das wir vielleicht mal hatten, als der zweite Anzug, klingt jetzt blöd, zweiter Anzug, aber so diese Spieler auf dem Platz stehen, die vielleicht nicht immer spielen, so dieses komische Gefühl, was wir vielleicht ein paar Mal hatten in der Euroleague auch, das ist ja jetzt spätestens weg, der zweite Anzug oder diese Mannschaft, die dann auch mit Spielern gespickt ist, die vielleicht nicht so oft spielen, dieser Anzug sitzt genauso gut wie der erste. Es gibt eigentlich keinen ersten und zweiten Anzug, es gibt einfach nur Spieler, die spielen mehr und es gibt Spieler, die spielen weniger. Und die Spieler, die weniger spielen, die machen ihre Sache genauso gut wie die Spieler, die mehr spielen. Klar, es gibt ein paar Spieler, die im Prinzip nicht wegzudenken sind aus der Mannschaft, die wir auch brauchen, jedes Spiel auf dem Platz. Aber am Ende musst du einfach sagen, du hast ja jetzt gegen Union gesehen, da lässt du einfach einen Frimpong, einen Schick auf der Bank, so Palla spielt nicht, Boniface stand auch nicht, war wie gesagt auch noch nicht von Anfang an mit dabei, so Tapsoba auch nur auf der Bank gewesen. Das ist am Ende ist es egal. Also nicht egal, aber am Ende ist es halt nicht so schlimm, wenn mal 3, 4, 5 Wechsel sind, weil die machen das genauso gut. Und das, was Xabi auch gesagt hat, dass jeder Spieler wichtig ist, das siehst du jetzt einfach auch, dass jeder Spieler genau das auch glaubt und genau auch das umsetzt. Und genau so gewinnst du halt einfach Titel. Und das ist der Punkt so. Und deswegen, lass am Donnerstag die Mannschaft spielen, lass am Sonntag die Mannschaft spielen. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich bin einfach nur optimistisch. Ich freue mich auf diese beiden Spiele jetzt. Ich freue mich aufs Donnerstag. Ich freue mich aber natürlich umso mehr auf Sonntag. Und ich glaube, es ist soweit. Es ist soweit. Und es gibt noch ein paar Tage, wo wir uns mental so ein bisschen darauf vorbereiten können. Ich denke, jeder spielt schon so ein bisschen mit dem Gedanken, was er dann macht, wenn der Moment soweit ist. Es wird sehr, sehr, sehr spannend werden. Es wird ein Gefühl werden, was wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig greifen können. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es danach weitergeht, was danach passiert. Es ist einfach so spannend gerade und so neu und so. Also, dass man mit, also ich bin jetzt 33 Jahre alt, so. Ich habe schon einiges in meinem Leben gesehen, aber so ein Gefühl, ein neues Gefühl und so ein spannendes Gefühl nochmal zu haben, das ist schon was Feines. So. Ich weiß nicht, ne? Also man hat ja immer irgendwie Sachen, die neu sind im Leben, so, wo man sagt, boah, das ist jetzt spannend, so, ne? Das ist jetzt eine neue Situation, neu, geil, so. Aber das ist irgendwie nochmal was ganz, ganz Spezielles. So. Und ich glaube, jeder Bayer-Fan, du hast es vorhin schon perfekt gesagt, es gibt niemanden, der mehr bereit dafür ist, als ja, ein Fan von diesem Verein. Und ich bin bereit. Du bist bereit. Ich hoffe, ihr draußen seid auch bereit. Wir, glaube ich, machen für heute mal einfach mal Schluss. Knappe Stunde zu zweit. Ist eine ganz gute Folge, glaube ich, geworden.
Plus ein bisschen Vorspiel.
Plus halbe Stunde Vorgeplänkel mit Michel. Ja. An der Stelle schönen Gruß raus an das Mikrofon von Michel, das heute nicht kooperieren wollte. Und natürlich auch schönen Gruß an Borsi, der an der Stelle heute, wie gesagt, nicht konnte. Ich hoffe mal, dass wir bis nächste Woche das ganze Ding gelöst haben. Wir können noch nicht versprechen, dass wir nächste Woche rauskommen. Ne? Also ich weiß nicht, wie du es siehst, ich weiß nicht.
Aber ja, also Montag wird schwierig, danach die Tage müssen wir mal gucken, wie wir Zeit haben oder so, ob wir es irgendwie hinkriegen, aber kann sein, dass es Montag ein bisschen schwieriger wird, wenn das Sonntag gut läuft.
Das ist so, das kann sein, dass es dann Montag, vielleicht machen wir es trotzdem Montagabend, mal gucken, schauen wir mal, wenn es sich vielleicht irgendwie passt vom Feeling her, vom Zustand her, von allem anderen, aber wir können natürlich nichts versprechen, es kann sein, dass wir unser Versprechen, dass wir jede Woche rauskommen, schon nächste Woche brechen müssen. Aber ich denke mal, mit dem, was hier vor der Tür steht und geklingelt hat, und wir machen die Tür, müssen die Tür nur noch aufmachen und hereinbitten, ja, da ist das dann auch ja, gerechtfertigt. Aber wie gesagt, wir versuchen unser Bestes, aber ich denke, ihr habt dann auch bessere Sachen zu tun, als einen Podcast zu hören. Ja, ich habe schon mal gesagt, vor dem Spiel gegen Rom, das werde ich heute nicht wiederholen. Nicht, weil ich glaube, dass es Pech bringt, sondern einfach aus, ja doch, okay, ich bin schon ein bisschen abergläubig, deswegen wiederhole ich das nicht. Aber ja, wir hören und sehen uns das nächste Mal hoffentlich als deutscher Meister, deutscher Fußballmeister. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt noch eine, oder wir wünschen euch jetzt allen noch eine geile Woche. Entspannt euch noch ein bisschen, die Ruhe vor dem Sturm, genießt die Zeit und bereitet euch gut vor. Folgt auch schön dem Aufruf der NK12, schön eure Fahnen, alles rausballern ans Fenster, auf den Balkon, ans Auto, scheißegal wohin, einfach raus. Ich muss morgen auch noch mal ein paar Fahnen ausgraben und die am Balkon, auf dem Balkon hängen und ans Fenster hängen. Schmückt die Stadt, schwarz und rot. Diese Woche wird was passieren, was wir uns alle seit unserer Geburt gewünscht haben, oder nicht seit der Geburt, aber ich wünsche mir es auf jeden Fall seit knapp 26 Jahren ungefähr. Und ja, es wird wahr werden. Und ja, Jungs und Mädels da draußen, genießt diese geile Woche. Und wir sehen uns, hören uns ja beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao von meiner Seite.
Genau, genießt einfach die nächsten Tage, die nächsten Spiele. Alles an Emotionen mitnehmen, was man die letzten Jahre auf dem Platz gelassen hat. Kommt jetzt positiv zurück und gegebenenfalls hören wir uns dann nächste Woche. Macht's gut.